Zuhörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Was ist das Gewissen? Wofür haben wir es und wie können wir es trainieren? Was tun wir, wenn unser Gewissen im Widerspruch zur Bibel steht? Wie gehen wir mit Menschen um, die eine andere Gewissensüberzeugung vertreten? Nesselli und Crowley beziehen klar Stellung dazu, was Sünde ist und was nicht und wie unser Gewissen uns bei dieser Unterscheidung hilft, damit wir weder in Gesetzlichkeit noch in eine Alles-ist-erlaubt-Haltung verfallen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Gewissen von Nesselli und Crowley den ersten Teil des vierten Kapitels.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 4, erster Teil. Die Justierung unseres Gewissens. Das vorangegangene Kapitel behandelte die Frage, was zu tun ist, wenn unser Gewissen uns zu Recht verurteilt. Doch gibt es auch den Fall, dass unser Gewissen uns zu Unrecht anklagt? Ist es möglich, dass es uns in die Irre führt? Und was sollen wir tun, wenn unser Gewissen nicht korrekt arbeitet? Sind Sie bereit, der Stimme Ihres Gewissens zu folgen, selbst wenn es Sie Ihre Arbeitsstelle kostet? Nehmen wir einmal an, Ihr Chef verlangt von Ihnen die Manipulation der Finanzen, um seine unrechtmäßigen Kapitalentnahmen zu kaschieren. Wie reagieren Sie? Sind Sie bereit, der Stimme Ihres Gewissens zu folgen, selbst wenn es Sie Ihre berufliche Selbstständigkeit kostet? Gesetzt den Fall, die Regierung beschließt, dass Sie sich als Unternehmer an Kosten für die Gesundheitsfürsorge Ihrer Mitarbeiter beteiligen müssen, die auch die Kosten für eventuelle Abtreibungen umfassen. Was tun Sie? Sind Sie bereit, der Stimme Ihres Gewissens zu folgen, selbst wenn das bedeutet, dass Sie dafür ins Gefängnis müssen? Was ist, wenn der Gesetzgeber die biblischen Aussagen über Ehe und Sexualität als Hassrede bezeichnet und jeden mit Gefängnis bedroht, der der Bibel öffentlich zustimmt? Was ist, wenn der Gesetzgeber von Ihnen verlangt, sich in der Öffentlichkeit ausschließlich positiv über die gleichgeschlechtliche Eheschließung zu äußern? Was ist, wenn ein Gesetz verabschiedet wird, nachdem christliche Einrichtungen wie Gemeinden oder Schulen verpflichtet werden, Pastoren oder Lehrer einzustellen, die mit einer Person des gleichen Geschlechtes verheiratet sind und das im Fall der Einstellungsverweigerung empfindliche Strafen vorsieht? Martin Luther war der Überzeugung, dass man für die Reinhaltung des Gewissens den Weg ins Gefängnis und wenn nötig sogar den Tod in Kauf nehmen müsse. Der große Reformator hatte im Laufe des Bibelstudiums erkannt, dass Gott den Sünder allein durch den Glauben an Jesus Christus und allein durch Gnade rechtfertigt. Die katholische Kirche exkommunizierte Luther daraufhin und verlangte von ihm den Widerruf seiner Schriften. Während seiner Anhörung vor dem Reichstag zu Worms erklärte er die Gebundenheit an sein Gewissen unabhängig von den möglichen Folgen. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Luther handelt hier nach einem zeitlosen Prinzip. Ungeachtet der möglichen Folgen sollte man ein reines Gewissen behalten, denn die Reinheit des Gewissens ist ein hohes Gut. Deshalb ist es auch so wichtig, sich die Funktionsweise und die Möglichkeit der Justierung des Gewissens vor Augen zu führen. Denn es wäre tragisch, wenn man eine drastische Konsequenz wie beispielsweise eine Gefängnisstrafe oder gar den Tod in Kauf nehme, weil man an einer auf einem falsch informierten Gewissen basierenden Überzeugung festgehalten hat. In diesem Kapitel wollen wir uns mit der Rolle befassen, die das Gewissen in unseren alltäglichen Entscheidungen spielt, und darüber sprechen, was zu tun ist, wenn uns unser Gewissen zu Unrecht anklagt oder es nicht korrekt arbeitet. Sollten wir auf die Stimme unseres Gewissens hören? Wenn wir erkennen, was das Gewissen ist und wie es funktioniert, sollte uns das zur Reinhaltung unseres Gewissens animieren. Der Gedanke an die Konsequenzen sollte uns darüber hinaus davor zurückschrecken lassen, gegen unser Gewissen zu sündigen. Den Weg von einem schwachen, über ein sündenbeladenes bis hin zu einem gebrandmarkten Gewissen wollen wir nicht erleben. John MacArthur erzählt folgende tragische Geschichte, die das Schicksal eines ignorierten Gewissens deutlich macht. 1984 stürzte ein Flugzeug der kolumbianischen Fluggesellschaft Avianca in Spanien ab. Fachleute, die das Unglück analysierten, machten eine schreckliche Entdeckung. Das Aufzeichnungsgerät im Cockpit, die Blackbox, zeigte an, dass mehrere Minuten vor dem Aufschlag der Maschine eine schrille, computergenerierte Stimme die Piloten auf Englisch mit den Worten gewarnt hatte: "Pull up, pull up!" Der Pilot, der offensichtlich annahm, dass das System eine Fehlfunktion hätte, schnauzte das Gerät an: "Halt den Mund, Gringo!" Gringo ist ein lateinamerikanisches Schimpfwort, besonders für Nordamerikaner, das so viel bedeutet wie ausländischer Dummkopf. Und schaltete dann das Gerät ab. Minuten später prallte das Flugzeug gegen einen Berg. Alle Menschen an Bord kamen um. MacArthur schildert im Folgenden, wie der Widerstand gegen das eigene Gewissen Schritt für Schritt vonstatten geht. Unser Gewissen gleicht den Nervenenden in unseren Fingerspitzen. Ihre Empfindsamkeit auf äußerliche Stimulierung kann durch Schwielen beeinträchtigt sein oder sie können so sehr verletzt werden, dass ein Fühlen so gut wie nicht mehr möglich ist. Paulus schrieb auch über die Gefahr eines verhärteten Gewissens in 1. Korinther 8, Vers 10, eines verletzten Gewissens in Vers 12 und eines gebrandmarkten Gewissens. Wie können wir verhindern, dass unser Gewissen unempfindlich wird? Wir halten unser Gewissen sensibel und empfänglich, schreibt Jonathan Edwards, indem wir uns bis aufs Äußerste dem Kampf gegen die Sünde stellen. Vielleicht haben wir schon einmal jemanden betrogen oder wir haben eine Semesterhausarbeit abgeschrieben. Wir täuschen Menschen, denen wir Rechenschaft schulden, über unseren wahren Zustand. Vielleicht schädigen wir unseren Arbeitgeber, unsere Arbeitnehmer oder unsere Kunden in finanzieller Hinsicht. Oder wir sind unserem Ehepartner untreu. Es gibt unzählige Möglichkeiten, unser Gewissen auf den Plan zu rufen, das uns dann zu Recht verurteilt. Wenn wir sündigen, sollte uns unser Gewissen ins Gesicht schreien, dass wir die Sache vor Gott in Ordnung bringen müssen. Sollten wir die Stimme unseres Gewissens also überhören oder unser sündiges Handeln als Bagatelle abtun? Nein. Hören wir auf unser Gewissen. Bewahren wir uns ein reines Gewissen. Ich fahre einen Toyota RAV4. Eines der Warnlämpchen leuchtet ständig auf, sodass ich es permanent ignoriere. Angeblich ist etwas mit dem Katalysator nicht in Ordnung. Eine der Funktionen, die in Kambodscha deshalb unnötig sind, weil es keine Umweltschutzvorschriften gibt. Doch was wäre, wenn sich etwas in den Untiefen meines Motors zusammenbraute, das auf kurz oder lang eine Katastrophe auslösen würde? Ich habe mich schon so daran gewöhnt, das Warnsignal zu ignorieren, dass ich wahrscheinlich nichts bemerken und auch nichts unternehmen würde. Stetiges Ignorieren der Warnsignale unseres Gewissens kann denselben Effekt hervorrufen. Deshalb sollten wir den Impulsen, die unser Gewissen sendet, unverzüglich nachgehen und nicht bloß hoffen, dass sie irgendwie verstummen oder nachlassen. In Wahrheit ist das der Weg der größtmöglichen Zufriedenheit. Ein Lehrer für Neues Testament hat einmal bemerkt: Ein gutes Gewissen ist die beste Grundlage für ein geistliches Leben, das von Freude und echtem Frieden geprägt ist. Deshalb sollten wir nach einem guten, unbescholtenen und reinen Gewissen streben. Und aus diesem Grund sind wir auch gut beraten, auf die Stimme unseres Gewissens zu hören. Doch müssen wir auch immer und ohne Ausnahme tun, was sie uns sagt? Wie verlässlich ist unser Gewissen? Obwohl das Prinzip aus Römer 14, die Verse 22b und 23 denkbar einfach ist, sind wir bei seiner Umsetzung ins Praktische voll und ganz auf Gottes Gnade angewiesen. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er ist, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Das darin enthaltene Prinzip lautet also folgendermaßen: Sündigt nicht gegen euer Gewissen. Hört auf die Stimme eures Gewissens. Haltet euer Gewissen rein. Luther hatte recht, als er formulierte: Denn es ist nicht geraten, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Doch ist unser Gewissen hundertprozentig verlässlich? Wie wir bereits festgestellt haben, kann kein Mensch behaupten, sein Gewissen stimme vollständig mit Gottes Willen überein. Gleichwohl halten wir es für richtig, grundsätzlich auf die Stimme unseres Gewissens zu hören. Grundsätzlich immer? Ja, das ist die grundsätzliche Regel, die wir hier noch einmal betonen möchten. Gott hat uns unser Gewissen nicht gegeben, damit wir es argwöhnisch beäugen oder gar ignorieren. In Römer 14, die Verse 22b und 23, wird derjenige, der der Einschätzung seines Gewissens folgt, als glückselig bezeichnet. Daraus folgt also der Grundsatz, dass wir der Stimme unseres Gewissens Aufmerksamkeit und Gehorsam schenken sollten, insbesondere dann, wenn wir den Heiligen Geist und die Heilige Schrift haben. Wir betonen das deshalb so deutlich, weil es besonders in jüngster Zeit theologische Auseinandersetzungen über diese Thematik gibt, die das Gewissen als ein hoffnungslos fehlerhaftes und höchst unzuverlässiges Werkzeug bezeichnen. Diesen Eindruck wollen wir nicht erwecken. Denn was nützt uns ein Werkzeug, auf das wir uns letztendlich nicht verlassen können? Grundsätzlich sollten wir also davon ausgehen, dass auf unser Gewissen trotz all seiner Unvollkommenheit gleichwohl Verlass ist. Und weil unser Gewissen meistens richtig liegt, gebietet uns die Schrift, auf sein Reden zu hören. Es sei denn, die Schrift belehrt uns inhaltlich eines Besseren und weist uns damit auf die Anpassungsbedürftigkeit unseres Gewissens hin. Doch bereits die Wahl der Formulierung »grundsätzliche Regel« weist implizit auf die Existenz von Ausnahmefällen hin. Sollten wir dem berühmten Rat folgen, den uns der 1940 entstandene Zeichentrickfilm »Pinocchio« von Walt Disney gibt? Nachdem die Fee mit den dunkelblauen Haaren die entsprechende Grille als Pinocchios offizielles Gewissen eingesetzt hat, entlässt sie ihn mit den folgenden Worten: »Denk daran, Pinocchio, sei ein guter Junge und lass dein Gewissen stets dein Führer sein.« Dann wiederholt die sprechende Grille diese Worte, begleitet von einer eingängigen Melodie: »Lass dein Gewissen stets dein Führer sein.« Stets? Ed Clowney bemerkt hierzu: Die Walt Disney-Version von Pinocchio hat uns ein niedliches, freundliches Bild unseres Gewissens in Form einer sympathischen kleinen Grille gezeichnet, um möglicherweise die feindselige Einstellung zu relativieren, die manche Menschen gegenüber dem Drängen des Gewissens empfinden. Christen sollten es besser wissen und ihr Gewissen pflegen, statt seine gelegentlichen Hinweise zu unterdrücken. Unser Gewissen ist jedoch nicht identisch mit der Stimme Gottes. Die Stimme in unserem Kopf stimmt nicht automatisch mit Gottes Sichtweise überein. Doch was müssen wir tun, um unser Gewissen mit Gottes Willen in Einklang zu bringen? Hierzu wollen wir uns kurz einmal mit Römer 14 beschäftigen. Die theologische Stimmigkeit unseres Gewissens. Das 14. Kapitel des Römerbriefes, mit dem wir uns im nächsten Kapitel eingehender befassen wollen, spricht nicht unmittelbar davon, wie wir unser Gewissen neu ausrichten sollen. Vielmehr leitet es uns an, Geschwister innerhalb der Gemeinde trotz ihrer unterschiedlichen Beurteilungen von Gewissensfragen zu lieben. Dabei benennt Römer 14 drei Bereiche möglicher Meinungsverschiedenheiten. Erstens, Vers 2, einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Zweitens, Vers 5a, der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Drittens, Vers 21. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. In Bezug auf diese Unterschiede teilt Paulus die Gemeindeglieder in zwei Gruppierungen auf, die Starken und die Schwachen. Bei jedem dieser drei möglichen Streitthemen vertreten die Starken eine theologisch untermauerte Sichtweise, während die Schwachen eine theologisch uninformierte, dabei jedoch nicht ketzerische Sichtweise vertreten. Obwohl das Gewissen des Paulus diesbezüglich klar und gefestigt war, Römer 15, Vers 1, forderte er die Schwachen nie explizit dazu auf, ihre Einstellung theologisch zu überdenken. Er ließ stets Raum für einen unkorrigierten und nicht hinreichend justierten Gewissenszustand. Heißt das also, dass Paulus gleichgültig in Bezug auf die Frage war, ob ein Christ ein starkes oder schwaches Gewissen haben sollte? Oder enthält sein Gebrauch der Begriffe stark und schwach bereits eine gewisse Wertung? Wir gehen davon aus, dass die Worte stark und schwach bereits eine Empfehlung beinhalten, welche der beiden Richtungen angestrebt werden sollte. Denn warum sollte man einen biblisch schlecht informierten Gewissenszustand vorziehen? Doch ebenso ist es zutreffend, dass der Starke im Glauben nicht automatisch mehr nach Gottes Willen handelt als der Schwache. Beide können sowohl Gott verherrlichen als auch gegen ihn sündigen. Die Justierung des Gewissens. Mit diesen Kategorien vor Augen können wir uns nun dem Justierungsprozess des Gewissens zuwenden. Sicherlich wissen Sie, wie Messinstrumente wie beispielsweise eine Uhr oder ein Tachometer justiert werden. Nachdem meine Familie und ich 10 Jahre lang mit einem Kombi ausgekommen waren, gingen wir vor kurzem unter die Angeber und legten uns einen Minivan zu. Recht bald fiel mir auf, dass der Tachometer durchschnittlich 6 Stundenkilometer mehr anzeigte als mein GPS. Nach einiger Recherche fand ich heraus, dass der Hersteller die Tachometer seiner Fahrzeuge absichtlich so einstellte, dass sie zwischen 5 und 6 Stundenkilometer mehr anzeigten. Soweit, so gut. Was mich jedoch ärgerte, war die Tatsache, dass es keine andere Möglichkeit der Anpassung des Tachos an die tatsächlichen Geschwindigkeitsverhältnisse gab, als den Kauf größerer Reifen. Noch nicht einmal das Autohaus wollte daran etwas ändern. Oder angenommen, Sie wiegen 60 Kilogramm. Wenn Ihre Waage jedoch stattdessen 65 Kilogramm anzeigt, geht sie um 5 Kilogramm ungenau. Sie muss neu justiert werden, damit sie richtig funktioniert. Genau darum geht es beim Prozess des Justierens. Man bringt ein Messinstrument wieder in Einklang mit dem allgemeingültigen Standard, damit es korrekt funktioniert. Unser Gewissen ist ein Mechanismus, den wir in uns tragen und der wie ein Messinstrument arbeitet. Manchmal weicht dieses Instrument von den tatsächlichen Gegebenheiten ab. Deshalb müssen wir unser Gewissen justieren, um es mit dem Wort Gottes in Einklang zu bringen. Falls Ihnen das Beispiel des Justierens zu technisch erscheint, leuchtet Ihnen vielleicht der Vergleich mit einem wunderschönen Garten eher ein, den Gott bereitet und uns als Geschenk gegeben hat. Doch während wir in unserer Kultur, Familie und Gemeinde wachsen, sprießen hier und da Unkräuter hervor, die dort nicht hingehören, und anderen Pflanzen, die den Garten zieren, Nährstoffe und Licht rauben. Keinen Garten kann man längere Zeit unbeackert lassen, ohne dass so etwas passiert. Stellen Sie sich einmal vor, was für ein Dschungel das Gewissen des Paulus gewesen sein muss, als er Christ wurde. Hier wuchsen nicht nur die guten Gebote Gottes, sondern auch die kulturellen Skrupel und die Hunderte von Geboten seines vormaligen Lebens als Pharisäer. Doch ganz offensichtlich gab es einen Punkt in seinem geistlichen Leben, an dem er Jesus die Tür zu diesem Garten mit den Worten öffnete: Herr, er gehört dir. Zeig mir, was ich behalten und was ich über Bord werfen soll, und sag mir, was noch fehlt. Diesen Prozess muss jeder reife Christ durchlaufen. Wie bereits in Kapitel 1 ausgeführt, lautet das eine der beiden Grundprinzipien des Gewissens: Hören Sie auf Ihr Gewissen. Doch manchmal kommt es vor, dass dieses Prinzip dem zweiten Grundsatz, Gott allein ist der Herr über Ihr Gewissen, zuwiderläuft. Wenn Sie verstehen, wie diese beiden Prinzipien zusammenwirken, lernen Sie auch, wie Sie Ihr Gewissen justieren können. Gründe für unterschiedliche Beurteilungen von Gewissensfragen. Das Gewissen ist unser Bewusstsein dessen, was wir zu einem bestimmten Zeitpunkt als richtig oder falsch erachten. Dieses Bewusstsein kann sich aus unterschiedlichen Gründen wandeln. Man kann durchaus eine Sichtweise für richtig halten, die man früher einmal für falsch erachtet hat. Oder umgekehrt hat man nicht mehr die innere Freiheit zu einer bestimmten Haltung, die man früher einmal für unproblematisch hielt. Warum ist das so? Was sind die Gründe eines solchen Gesinnungswandels? Drei mögliche Ursachen lesen Sie hier. Erstens, durch eine gleichgültige Einstellung gegenüber der Sünde kann sich eine in Anführungsstrichen Hornhaut auf unser Gewissen legen. Manch einer mag das als eine zunehmende Herzensweite missdeuten, obwohl es sich in Wahrheit um eine zunehmende Dehnbarkeit des Gewissens handelt. Zweitens, unser Gewissen hat sich die Grundsätze anderer Menschen zu eigen gemacht. Kulturelle Gegebenheiten, familiäre Prinzipien oder solche geistlicher Führungspersonen. Mit der Folge, dass wir mit dem Strom schwimmen, statt unsere Einstellungen sorgfältig zu durchdenken. Drittens, unser Gewissen passt sich mehr und mehr der Wahrheit an, insbesondere der Wahrheit von Gottes Wort. Der schmale Grat zwischen Sündigen wider das eigene Gewissen und Justierung des Gewissens. Als der Herr unseres Gewissens erwartet Gott von uns als reifen Christen, dass wir unser Gewissen Schritt für Schritt seinem Willen anpassen, wie die Schrift ihn uns offenbart. Dieser Formungs- und Erziehungsprozess heißt keineswegs, dass wir gegen unser Gewissen handeln und dadurch schuldig werden. Vielmehr geht es darum, unser Gewissen unter die Herrschaft Christi zu stellen. Wenn wir auf die Stimme unseres Gewissens hören und danach handeln, werden wir Segen erfahren. Und die sukzessive Ausrichtung nach Gottes Wahrheit wird uns sogar noch mehr Segen einbringen. Die Kernfrage lautet also: Wie können wir die Justierung unseres Gewissens vom Sündigen wider unser Gewissen unterscheiden? Denn immerhin gehen wir in beiden Fällen über das Reden unserer inneren Stimme hinweg. Erstens. Wir sündigen gegen unser Gewissen, wenn wir seine Stimme ignorieren, obwohl wir davon überzeugt sind, dass die Einschätzung unseres Gewissens richtig ist. Die Betonung liegt dabei auf unserer Überzeugung. Wir müssen unserem Gewissen Folge leisten, wenn wir überzeugt sind, dass es richtig liegt. Es kann sein, dass das Gewissen objektiv gesehen irrt. Aber wenn wir denken, dass es nicht irrt, müssen wir tun, was es uns sagt. Wenn Sie denken, dass es falsch ist, Malzbier zu trinken, sündigen Sie, wenn Sie es trotzdem trinken. Mark Dever hat einmal gesagt, das Gewissen kann aus etwas Falschem nicht etwas Richtiges machen, aber aus etwas Richtigem etwas Falsches. Zweitens. Wir justieren unser Gewissen, indem wir beschließen, in einem bestimmten Punkt nicht mehr auf unser Gewissen zu achten, wenn uns Christus als der Herr unseres Gewissens durch die Schrift klar macht, dass unser Gewissen diesbezüglich zu Unrecht angeschlagen hat. Auf diese Weise passen wir unser Gewissen an, ohne schuldig zu werden. Im Anfangsstadium des Justierungsprozesses mag es sich manchmal so anfühlen, als würden wir sündigen. Wenn wir das erste Malzbier trinken, nachdem wir uns vollständig haben überzeugen lassen, dass das Trinken von Malzbier in Ordnung ist, wird sich unser Gewissen zunächst melden. Ignorieren wir dann unsere innere Stimme, bedeutet das nicht, dass wir unser Gewissen brandmarken, sondern es unter der Herrschaft Jesu Christi ausrichten lassen. Gibt es ein Beispiel in der Bibel über einen derartigen Justierungsprozess? Gewiss. Petrus musste sich einem solchen Prozess unterziehen, sogar schon recht bald, und zwar in Apostelgeschichte 10. Dort lesen wir in den Versen 9 bis 16: Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn, und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinenen Tuch herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal, und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Gott gab Petrus eine Vision unterschiedlichster Tiere, deren Verzehr den Juden nach den Vorschriften des Alten Testaments verboten war. Doch in der Vision sprach der Herr Jesus zu Petrus: Schlachte und iss. Das schwache Gewissen des Petrus rebellierte jedoch gegen diesen Befehl: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Ganz offensichtlich war es nicht so, dass der Glaube von Petrus an Christus nicht stark genug war. Immerhin war er ein Apostel, der das Evangelium begriffen hatte und für diese Wahrheit auch einstand. Doch als es um das Thema unreiner Speisen und um die Gefahr ging, sich durch ihren Verzehr mit den Heiden auf eine Stufe zu stellen, zeigte Petrus einen schwachen Glauben, indem er nicht darauf vertrauen konnte, dass ihm das tatsächlich erlaubt sein sollte. Doch weil es Christus selbst war, der ihm zu essen auftrug, musste er sein Gewissen angleichen und im Vertrauen auf Christus vormals unreines Essen und unreine Gesellschaft freimütig akzeptieren.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den ersten Teil des vierten Kapitels aus dem sehr empfehlenswerten Buch von Nesselli and Crowley mit dem Titel Das Gewissen. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.